Es geht ja zurück in die Eiszeit bei der Ausstellung. Muss man sich das jetzt tatsächlich so vorstellen, dass Essen die komplette Zeit unter einer 100 Meter dicken Eisschicht gelegen hat?
Also wir gucken zurück und die komplette Zeit unter einer 100 Meter dicken Eisschicht, das ist nicht der Fall. Aber was man klar sagen muss, wenn man rückwärts guckt, die klimatischen Schwankungen auf diesem Planeten, die waren ja schon riesig. Also es fängt ja schon damit an, dass Essen vor Hunderten von Millionen Jahren ganz woanders lag. Klammer auf, da gab es das natürlich noch nicht. Aber da war dieses Land eigentlich am Äquator gelegen. Das heißt, das hat sich verlagert. Es gab Kaltzeiten, es gab Warmzeiten. Es gab so viel Wechsel, dass im Grunde genommen schon alles erlebt wurde. Der Unterschied, wenn ich das gleich voranstellen darf, zum heutigen Klimawandel ist, dass das, was wir heute als Veränderung nehmen, eben viel schneller geht als das, was früher global passiert ist. Die Natur steckt eben weniger Energie ins System. Und das sind diese Unterschiede, die ich natürlich dann im Vortrag auch ausarbeite.
Aber das ist ja tatsächlich das Argument mancher, dass sie eben sagen, naja, es gibt immer kalte Phasen, warme Phasen. Jetzt haben wir halt eine warme. Ist Quatsch?
Natürlich, also wir haben eine warme, das ist zunächst mal richtig. Und natürliche Schwankungen wird es weiterhin geben. Das ist ja gar keine Frage. Aber was wir als menschliche Gesellschaft, 8 Milliarden Menschen im Moment tun, ist 3,3 Watt auf jeden Quadratmeter zusätzlich an Energie in dieses System zu geben, also das Erdsystem. Und jetzt kann man sich erinnern an die 7. Klasse Schulunterricht irgendwie in Erdkunde, da habe ich es, glaube ich, in der 7. Klasse gemacht. 510 Millionen Quadratkilometer ist die Erdoberfläche. Wenn Sie das dann noch in Quadratmeter umrechnen, kommt was sehr Riesiges raus, mal 3. Das sind fast 1,7 Milliarden Watt, wenn man das mal umrechnet. Und das wiederum erwärmt die Atmosphäre und deswegen geht es eben schneller, als die Natur ohne diesen energetischen Beitrag alleine macht. Und das ist der große Unterschied zwischen diesem Klimawandel und anderen, die in der Natur immer schon da waren und die es natürlich auch weiterhin geben wird. Aber das andere überlagert und das ist im Moment der Beitrag unserer, der viel, viel größer ist als die natürlichen Schwankungen.
Jetzt gibt es bei der Ausstellung zweimal einen animierten Bilderrahmen, wo man so den Blick ins Ruhrtal hat und wo man eben sieht, wie die Eiszeiten waren und dass da eben nicht die ganze Zeit Eis war, sondern dass auch sehr viele Tiere zu sehen waren, sehr viele Pflanzen. Ist das etwas, was viele vielleicht gar nicht so auf dem Schirm haben?
Ja, das glaube ich schon. Also es ist wahnsinnig spannend in die Paläoklimatologie. Das Wort muss man immer erstmal üben. Wenn ich zum Beispiel sagen will, die Meteorologie trifft die Paläoklimatologie, dann ist das auch optisch eine Herausforderung, dass man sich dabei nicht verspricht. Und ja, natürlich, also Eiszeit stellt man sich gerne so vor, überall ist Eis. Das ist schon als erstes falsch. Aber die Klimazonen waren eben ganz woanders aus verschiedenen Gründen. Und dann gab es eben Gebiete, also zum Beispiel Berlin in der letzten Eiszeit lag hunderte Metern unter Eis. Das kann man heute tatsächlich mühelos nachweisen. Skandinavien 2 bis 3 Kilometer unter Eis. Und damals war es global 3 bis 4 Grad kälter als heute. Das ist auch ein interessanter Gedanke, weil 3 bis 4 Grad Erwärmung ist etwa zu erwarten mit dem derzeitigen Klimawandel bis Ende des Jahrhunderts. Und wenn beim Blick zurück eine 3 bis 4 Grad kältere Welt mit der heutigen nichts zu tun hat, dann ist beim Blick nach vorne die gleiche Größenordnung 3 bis 4 Grad, was ja erstmal wenig klingt für viele, aber am Ende viel ist. Natürlich eine völlig andere Welt. So, ich beende diesen Einschub und gehe nochmal auf den Punkt ein. Natürlich, es gab Phasen, wo wir komplette Eisfreiheit hatten, wo wir dann aber uns vielleicht vorstellen, sehr trockene Luftmassen, ganz andere Pflanzen, wo wir es erlebt haben, dass die Sommertemperaturen vielleicht so maximal 20 Grad erreicht haben, dass im Winterhalbjahr natürlich alles dann wieder Eis und Schnee bedeckt war und sehr, sehr kalt war. So muss man sich etwa so eine Eiszeit vorstellen, regional natürlich auch wie heute, diese ganzen Bereiche sehr, sehr unterschiedlich. Und das ist eine Phase, die sogar viele Jahrtausende gedauert hat, diese Eiszeitphase. Und wenn man in der Erdgeschichte ganz weit zurückgeht, ins berühmte Neoproterozoikum, das ist aber 750 Millionen Jahre her, also das ist schon ein Augenblick, da gab es, vermutet die Wissenschaft heute und begründet es auch, wahrscheinlich eine sogenannte Snowball Earth. Also da ist praktisch außer den äußersten äquatorialen Bereichen die ganze Erde tatsächlich von Eis überzogen gewesen. Also wir haben schon auf diesem Planeten unfassbare andere Zustände erlebt, als wir sie heute kennen, klar.
In Sachen Wetter sind Sie Experte seit in diesem Jahr 30 Jahren. Ist das so, dass Sie auch sagen, dass Sie in diesen 30 Jahren auch Klimawandel praktisch live erlebt haben in Ihren Wetterberichten?
Definitiv. Also als ich angefangen habe, in der Tat, ich erschrecke mich gerade, das sind fast 30 Jahre, man sieht es ja auch langsam. Und da ist es tatsächlich so, dass man am Anfang einfach noch nicht solche extremen Wettererscheinungen gehabt hat. Natürlich nicht jeden Tag und immer, aber die Zunahme, die Häufigkeit der Ereignisse, die Heftigkeit und natürlich auch die Folgen, das hat zugenommen. Was aber auch zugenommen hat, interessanterweise oder für mich auch ein bisschen erfreulich, ist, dass bei den Zuschauerinnen und Zuschauern sehr stark ankommt, Gedankenstrich, das zeigt auch, dass unser Bewusstsein zu diesem Thema insgesamt relativ hoch ist. Was sehr stark ankommt, ist zum Beispiel, früher, da war schönes Wetter, einfach Sonnenschein. Und heute hat man längst verstanden, also eigentlich wir alle, dass wir Wasser brauchen. Wir haben den Paradigmenwechsel. Früher hieß es immer, Wasser muss weg, wir haben genug. Heute heißt es, Wasser muss bleiben. Wir brauchen das dringend. Das ist ein wahnsinnig wichtiges Lebenselixier. Und wir haben jetzt in den letzten Jahren gehäuft trockene Phasen gehabt. Auch früher gab es mal trockene Jahre, aber nicht so mehrere aneinander gehängt, wie wir das jetzt erleben. Und das ist ein Teil der Klimaveränderungen. Und die lassen sich auch tatsächlich in Studien, in Zahlen belegen, dass wir eine Veränderung erleben, nicht nur beim Temperaturanstieg, sondern auch bei den Änderungen der Wetterabläufe. Und das muss ich sagen, das merke ich ganz klar bei meiner Vorhersagetätigkeit, logisch.
Jetzt haben Sie ja modernste Technik zur Verfügung für die Wettervorhersage. Macht es die Wettervorhersage denn grundsätzlich leichter oder war es früher leichter?
Das ist eine gute Frage. Natürlich ist es so, wenn man viel mehr Werkzeuge hat, dann hat man auch viel mehr Ideen, was man damit anfangen kann. Und dann kann daraus natürlich möglicherweise schon mal auch eine, ich sag's mal ganz vorsichtig, Überforderung passieren. Aber insgesamt sehen wir ganz deutlich die Vielfalt an Daten, die deutliche Verbesserung der Modelle, die Verbesserung der Computertechnologie hinsichtlich insbesondere Geschwindigkeit und Masse an Daten, die wir verarbeiten können. Die in Zukunft immer stärker einsetzbare KI. Ich bin bei KI durchaus ein kritischer und vorsichtiger Mensch, aber gerade bei Datenverarbeitung, und das haben wir sehr umfangreich in der Meteorologie, da kann sie extrem helfen, denn KI ist Mustererkennung. All das zusammengenommen zeigt, und das kann man auch dann wiederum belegen, wenn man Vorhersagen früher und Vorhersagen heute in der Qualität vergleicht, führt dazu, dass die Vorhersage insgesamt tatsächlich besser geworden ist. Wir sind heute zum Beispiel in der Qualität für den dritten Tag so, wie wir 1900, etwa Mitte der 80er Jahre, für den Folgetag waren. Also das ist eine deutliche Zunahme. Aber die Wetterlagen, die wir jetzt häufig haben, ich nenne sie immer gerne Dümpelwetterlagen, ein Tief ist bei uns, kommt kaum weiter. Das ist ein Effekt des Klimawandels, langsamere Verlagerung von Hochs und Tiefs. Deswegen, wenn es hoch lange da ist, Dürre und Hitzegefahr, wenn es tief lange da ist, Starkregen, Überschwemmunggefahr, so wie möglicherweise oder wie ganz sicher erlebt im Ahrtal. Das sind Dinge, die wir tatsächlich im Moment erleben, diese Veränderung. Da ist ein Klimaanteil dahinter und das führt dann eben zu diesen extremen Regenfällen, diesen extremen Wetterereignissen. Aber die vorherzusagen, um darauf nochmal zurückzukommen, ist nicht einfach, weil wenn ein Tiefdruckgebiet sich so über unseren Köpfen dreht und hier und da gibt es sehr kräftige Schauer und nebenan ist es möglicherweise trocken, da sitzt man am Grill und sieht riesige Gewitter vorbeiziehen, bleibt aber selber trocken. Das dann aufzulösen in dieser räumlichen Struktur, das macht die Vorhersage wieder schwerer. Und wenn ich noch einen letzten Satz hinzufügen darf, es gibt natürlich ein Phänomen, das ist hochmenschlich. Was nehme ich wahr? Wir haben im Moment eine Situation, wo wir für den Folgetag in der Vorhersage etwa 90-93% richtig machen. Das heißt aber auch, dass wir 7-10% falsch machen. Klammer auf, die Atmosphäre ist eben schwierig zu durchschauen. So 7-10% falsch ist eigentlich wenig, aber was merkt man sich? Natürlich die Fehlprognose. Wenn ich Ihnen morgen sage, es ist sonnig und trocken und Sie erwarten sonnig und trocken und Sie werden patschnass, dann denken Sie möglicherweise viel über Sven Blömer nach, geben mir vielleicht sogar neue Namen und in dem Moment, wo das eintritt, was ich Ihnen gesagt habe, ja gut, dann entspricht das der Erwartung und wird relativ schnell vergessen. Also Fehlprognosen werden viel stärker wahrgenommen und deswegen ist es so wichtig, eben diese Daten dann auch wirklich auszuwerten anhand von bestimmten Schemata, wo man dann sehen kann, das hat diese oder jene Qualität.
Wie sehr ärgert Sie das denn, wenn es dann mal doch falsch war, was Sie vorher gesagt haben?
Naja, also wenn ich in 9 von 10 Fällen richtig bin, dann bin ich eigentlich glücklich, dass wir relativ gut sind und dass sich viele Leute darüber freuen. Und das ist immer das Gleiche. Die Frage ist immer nach dem Fehler und nach dem Ärger. Ich glaube, das sollten wir uns als menschliche Gesellschaft insgesamt mal überlegen, ob wir nicht immer nur Fehler und Ärger thematisieren. Also es war jetzt kein Vorwurf gegen Ihre Frage, so weit will ich nicht gehen. Aber dass wir auf die positiven, auf die Dinge, die wir gut machen, die wir richtig machen, dass wir die transportieren, auch bei Klimathemen. Denn dann wird eine Kommunikation viel tauglicher. Dann können wir auch gerade beim Klimathema, wo wir ja nun Veränderungen eigentlich machen müssten und sie nicht wirklich angehen, wir reden viel drüber, aber dann gehen wir teilweise auch Schritte zurück, wie wir im Moment auch auf der politischen Ebene, aber manchmal auch auf der privaten Ebene erleben. Und wenn wir uns positivere Geschichten erzählen würden, dann kämen wir, glaube ich, auch besser nach vorne. Und das ist aus meiner Sicht eine sehr, sehr gesunde Idee.
Das heißt, auch bei Ihrem Vortrag gibt es hinten raus eine positive Nachricht unter dem Motto, es ist noch nicht alles zu spät?
Genau. Also das halte ich sowieso für ganz wichtig. Also das wird in meinem Vortrag, natürlich, wir müssen aus meiner Sicht schon eine klare, schönredefreie Bauchlandung in dem Sinne machen, dass man analysiert, wo stehen wir. Wenn wir da irgendwas erfinden und uns irgendwas einreden, egal bei welchem Thema, das ist niemals nützlich, wenn man es mit der Realität, mit der Physik zu tun hat. Das geht nach hinten raus ja nie auf, weil die Realität interessiert sich überhaupt nicht für unser Wohlbefinden. Also das ist ein total uninteressantes Vorgehen. Interessant ist eine klare Analyse, aber dann, und genau das ist es, nicht Dystopie, nicht Apokalypse, Stellschrauben suchen und natürlich etwas für den Kopf tun. Das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt. Also ich werde jetzt nicht in dem Vortrag sagen, liebe Leute, fahrt mehr Fahrrad als Auto. Sowas haben die meisten nämlich schon mal gehört. Sondern mir geht es wirklich um gedankliche Ansätze. Warum schauen wir immer auf dieses Bad News is Good News, dieser berühmte Satz. Warum verkaufen sich schlechte Nachrichten und Negatives viel besser und transportieren sich leider viel besser? Und warum transportieren sich Fake News leider viel besser als vernünftige und in die Zukunft gerichtete konstruktive Beiträge? Das hat Gründe, teilweise sogar in der Evolution, und da sind wir dann wieder bei der Paläontologie, da fing das ja alles mal an, und das will ich in dem Vortrag verbinden und das dann auch in spannenden Geschichten. Und trotz der Ernsthaftigkeit, das ist mir auch immer wichtig, der Humor darf nicht fehlen. Das ist ein schmaler Grat, natürlich, weil es ein ernstes Thema ist, aber ich habe gelernt, auch an mir selber, in dem Moment, wo jemand mir was Spannendes erzählt und auch mal ich lachen kann und darf, gehen die Informationen viel leichter in mein Hirn und ich kann dann anschließend möglicherweise viel klügere Beschlüsse treffen, denn wenn wir einfach immer nur sagen, wir haben sowieso keine Chance und es geht sowieso alles nicht, mit dieser Haltung ist man zu nichts motiviert und es kann dann auch eine, ja, selbsterfüllende Prognose werden. Und genau davon will ich mit meiner Art der Kommunikation ein bisschen abrücken.